Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Butterbier hier bei Auf ein Butterbier mit natürlich Nadine.
Und mit Stefan.
Hallo.
hast du es gemerkt?
Ich habe es gemerkt. Ich werde es sogar rausgeschnitten haben, sodass man nur deine Tonspur gehört hat, weil gleichzeitig, so wie ihr es ja gerade nicht gehört habt, ist es gerade passiert, dass Nadine mich auch anmoderiert hat und ja. Ich mich gleichzeitig auch anmoderiert hat. Aber ich fand es ganz schön, deswegen werden wir das natürlich ein bisschen umschneiden, dass du da auch was sagen durftest in der Anmoderation. Ja. Man soll ja, ja nicht meinen wollen, dass ich dir verbiete, in der Anmoderation irgendwie was zu sagen.
Ich überlasse dir das immer ganz großherzig.
Ja. Das ist doch wirklich sehr großzügig von dir.
Bevor wir in die Folge starten, nochmal die Erinnerung. Ihr könnt auf Steady Geschenkmitgliedschaften abschließen für andere. Ihr könnt euch Geschenkmitgliedschaften wünschen von anderen, zu Weihnachten zum Beispiel. Und wenn ihr das jetzt noch relativ zügig macht, dann landet unter eurem Baum ein Hogwarts-Brief, also je nach Paket. Und ihr bekommt bestimmt eine wunderbare Weihnachts-Steady-Folge oder so, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich über Weihnachten reden möchte.
Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und ja. Wir sind ja auch schon, obwohl, bist du in Weihnachtsstimmung? Jetzt ja, ist ja Dezember, ne? Bist du, es ist ja unter 4 Wochen, ne, bis Weihnachten.
Ey, ich raste aus, ich höre seit Wochen meine Weihnachts-Playlist.
Ah, so weit ist es bei mir noch nicht, aber vielleicht kommt das ja. Ich bin ja demnächst im Praxissemester in meinem Studium und muss ein halbes Jahr lang in der Schule arbeiten. Wäre natürlich sehr cool gewesen, hätte man die Weihnachtszeit mitnehmen können. Oh. Weil in der Weihnachtszeit, wenn man da mit Kindern irgendwie zu arbeitet und so, da kommt man dann doch nochmal in eine andere Weihnachtsstimmung, als wenn man jetzt einfach nur für sich alleine das macht. Das ist schon mal ein ganz anderer Zauber. Ein bisschen schade dafür, großer Vorteil, man hat mehr irgendwie, also ich finde, Sommer ist dann doch irgendwie schöner, wenn man nicht irgendwie arbeiten, oder wenn man arbeiten muss, ist es besser als im Winter und so. Und naja, ist ja auch jetzt gar nicht unser Thema. Unser Thema ist natürlich Harry Potter und hier natürlich das Kapitel Getrübte Erinnerung. Es ist das 17. Kapitel vom Halbblutprinzen. Da bin ich schon sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Wir sind ja am Anfang erstmal noch bei Familie Weasley im Fuchsbau. Ja. Da ist jetzt aber auch irgendwie das Fest
Getrübte
vorbei.
Stimmung?
Alle Leute sind am Arbeiten. Nur Molly verabschiedet jetzt hier die Kinder zum Flohnetzwerk, nämlich eine Neuerung, damit man nicht, also der fahrende Ritter zum Beispiel hat ja auch momentan ein Unterbesetzungsproblem, dadurch, dass Stan ja immer noch in Azkaban haust, weiß man ja gar nicht, ob da jetzt irgendwie die Position neu besetzt worden ist. So muss man dann eben auf das Flohnetzwerk zurückgreifen und eben die Kinder darüber verschicken lassen. Ist ja auch viel sicherer. Interessant, dass man es bisher noch nie irgendwie gemacht hat. Ja, und Molly, du hast es schon gesagt, die Stimmung ist ein bisschen gekippt, ne? Ja. Molly weint jetzt, seit Percy eben da war, durchgehend eigentlich. Und wir kriegen ja auch nochmal so ein bisschen, ja, mit, dass der Abschied von Percy und der Familie jetzt gar nicht mal so auf Rosen gebettet war, denn Fred, George und Ginny, die ja eh relativ ähnlich zueinander sind, die haben Percy anscheinend alle mit Essen beworfen und ihn somit rausgeworfen. Mhm. Und deswegen ist die Stimmung jetzt gar nicht mal so gut.
Ja. Und boah, das bricht mir richtig das Herz. Ich finde es ganz traurig, weil Molly ist einfach nur fertig. Und ich stelle mir das auch ganz, 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 ganz schlimm vor. Diese kurzzeitige Freude darüber, dass jetzt der abtrünnige Sohn, ja, dass der dann ja doch wieder mit seiner Familie Zeit verbringen möchte an Weihnachten, ne, der Weihnachtszauber und so, um dann halt festzustellen, dass er das halt nur aus Jobgründen gemacht hat, weil er da irgendwie vielleicht auch ein bisschen zu genötigt wurde oder so. Mhm. Ja, und jetzt dann die Kinder wieder gehen zu lassen in solch unsicheren Zeiten und so. Also ich glaube, es kommt da einiges auch zusammen. Und Ginny versucht, ihre Mutter zu trösten. Ron sagt, ja, hier, Percy ist eh ein Trottel und kein Verlust, oder? Okay, Ron.
Nett gemeint, schlecht ausgeführt.
Gemacht, ja.
Ja, genau. Also das ist halt so ein typischer Ronald Weasley, wie er ja im Buche steht.
Ich finde Harry aber in seiner Reaktion wieder ganz gut. Also er macht das halt mit einem guten Witz, ne? Also sie sagt, oh, versprich, dass du auf dich aufpasst und so. Also sie macht sich halt auch viele Sorgen und so. Und Harry sagt, ja,
Mutters Liebling, ne? Vielleicht arbeitet er da schon mal dran.
ich finde einfach, dass er da gut reagiert. Ne? Er sagt, ja, das tue ich immer, Mrs. Weasley. Ich mag ein ruhiges Leben, sie kennen mich doch. Und dann muss sie halt lachen, weil es natürlich albern ist, weil ein ruhiges Leben ist in Harrys Welt einfach wirklich, das existiert nicht. Und auch da, finde ich, merkt man einfach wieder, dass er erwachsener geworden ist, weil mit solchen Witzen jemanden aufmuntern ist schon, ich glaube, das kannst du mit 6 nicht. Vielleicht auch nicht mit 12, weiß ich jetzt nicht. Aber so, jetzt ist er ja 16. Ich finde, das passt ganz gut, dass er da so ein bisschen erwachsen einfach reagiert. Gefällt mir gut. Ja, er macht sich dann auf den Weg in den Kamin nach Hogwarts und kommt dann bei McGonagall raus. Sie ist einfach wieder typisch McGonagall und sagt, ja, hier hinterlassen Sie mir keinen Dreck auf dem Teppich, aber lässt sich ansonsten gar nicht aus der Ruhe bringen oder ablenken von ihrer Arbeit. Harry wartet dann noch auf Ron und Ginny, die dann beide angewirbelt kommen und gemeinsam gehen sie zum Gryffindor-Turm, um dann in den Gemeinschaftsraum zu gelangen. Und Ron versucht das mit Flitterkram, mit dem alten Passwort, aber die nette Dame scheint ein bisschen unfit zu sein. Und wir erfahren ja später, dass sie zusammen mit ihrer Freundin Violet ein paar Weinfässer aus einem anderen Gemälde geleert hat. Und ich finde dieses Detail so lustig. Ich finde das so witzig, dass die aus einem anderen Gemälde Wein getrunken haben. Ich weiß nicht warum, aber es bereitet mir viel Freude. Ja, aber sie sagt dann eben auch, dass es ein neues Passwort gibt. Und da kommt dann die Retterin in der Not, Hermine, die auch ruft, nämlich Harry und Ginny. Und Ron,
genau, also
ignoriert.
Es ist immer noch dicke Luft zwischen ihr und Ron, wobei man jetzt auch so, ja, direkt am Anfang eigentlich schon das Gefühl hat, dass Ron jetzt versucht, so ein bisschen die Wogen glätten zu wollen und sich auch ein bisschen mehr von Lavender abgrenzen möchte.
Mhm.
Aber ja, jetzt am Anfang wird da ganz, ganz viel, also Hermine, die hat anscheinend doch aus irgendeinem Grund eine gute Zeit bei ihren Eltern gehabt. Ich weiß nicht, wie das sein konnte. Bisher hatte man ja eher das Gefühl, dass es da immer mehr so schlimm ist bei den Eltern. Und da bin ich jetzt eigentlich auch sehr überrascht deswegen, dass sie so gut gelaunt davon zurückkommt.
Mhm.
Ja, also sie möchte jetzt auch mit Harry dann erstmal sich wieder irgendwie connecten und über alles reden. Und Harry möchte das ja auch. Und dann kommt ja auch Lavender, die dann Ron trifft.
Mhm.
Und das ist natürlich dann auch so ein Moment, wo Hermine sich gerne auch drüber lustig machen möchte. Sie möchte dann auch zusammen mit Ginny und Harry dann woanders hingehen. Aber Ginny, die muss jetzt leider auch zu Dean gehen. Und Harry glaubt, oh ja, also da bist du jetzt ja nicht so begeistert, wenn du das so sagst. Und das ist so ein bisschen, Also man weiß natürlich, das ist halt das Problem, wenn Harry sagt, oh, ich habe das Gefühl, sie war jetzt nicht so begeistert, dann weiß man nicht, wie sehr das stimmt. Aber ich habe ja auch schon im letzten Kapitel gesagt, also vielleicht auf Ginnys Seiten könnte da ja doch nochmal irgendwie in Richtung Harry was laufen.
Das wissen wir nicht genau.
Ja. Das hat sich so ein bisschen, so wie die Made im Speckmantel, hat sich das angebahnt, finde ich.
Nichts Genaues weiß man nicht. Tja, du bist ja ganz kurz auf Hermine eingegangen, die sich da so ein bisschen drüber lustig machen möchte. Und ich finde es so witzig. Ich finde, dass, also sie ist offensichtlich angefressen, es tut mir auch leid. Also ich glaube, dass sie die Situation wirklich nicht schön findet, aber dass sie sagt, wie war es bei One zu Hause? Weil ich finde es so lustig. Weil dieser Kosenamen allgemein ja für Außenstehende meistens schwierig. Also ich denke, dass viele, die wenigsten Kosenamen, die jetzt nicht so, ich sag mal, so ein Standard wie Schatz oder so sind, finden andere wahrscheinlich albern, also Außenstehende.
Ich finde auch Schatz sehr oft sehr albern.
Ich bin vor auch, allem, ich bin keine so Schatzsagerin.
So überinflationär benutzt ich find, wird. So.
Ey.
Schatzi, Schatz, wir müssen jetzt, Schatz, ne, weißt du, so Sachen. Das ist dann immer so ein bisschen, also gerade wenn man ja lange Zeit Reality-TV geguckt hat, dann ist das ja wirklich, wo du denkst, so, ey, nennt die Leute doch einfach bei ihrem Namen. Das würde uns allen irgendwie gut tun gerade.
Also, mein Freund und ich, wir gucken ja viel Trash-TV, also dieses Jahr, Junge. Und wir haben auch das Sommerhaus der Stars natürlich geguckt. Und heftige Staffel. Aber das sagt man über jede Staffel. Jede Staffel ist eine heftige Staffel. Aber meine Güte, in was für Sätzen das Wort oder der Kosename Schatz genutzt wird, Schatz, jetzt halt dein Maul, finde ich spannend. Oder, Mann, Schatz, streng dich mal ein bisschen mehr an. So, finde ich, also, es gibt einfach Sätze, da gehört so ein Kosename vielleicht nicht rein.
Dein lieber Freund, Zuname.
Ja, oder einfach gar nicht, einfach streng dich mehr an. Halt's Maul, muss man vielleicht allgemein jetzt nicht sagen. Und auch streng dich, das führt jetzt zu weit. Aber es ist wirklich erstaunlich, in was für Momenten diese Kosenamen dann benutzt werden. Und aber One finde ich schon, hart. Finde ich wirklich hart.
Ja, grausam, ne? Ja. Sagen wir, wie es ist.
Ja, und auch dieses, rate, wer ich bin. Oh, das, was wir mir auch. Oh, aber ich glaube, dass, also wenn ich mich so an meine Teenagerzeit zurückerinnere, das ist in meinem Umfeld sowas schon.
Hast du coole Spitznamen? Hast du auch einen bekommen?
Als Teenager? Nee.
Ja, so Kosenamen, so in frühen Beziehungen. Warst du immer nur Nadine?
Ich frage mich, ob ich mal Schatz vielleicht auch war und das auch gesagt habe. Bestimmt, könnte ich mir wohl vorstellen. Aber ich bin jetzt ein paar Jahre mit meinem Freund zusammen und irgendwie verblasst das, was davor war, so stark. Also ich kann mich auch in diese, zum Beispiel auch in so ganz unangenehme Situationen, kann ich mich gar nicht mehr so richtig reinfühlen. Das ist irgendwie
so weg.
Ist
ein gutes Zeichen, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Ach, und deswegen, das ist okay. Aber es wäre nicht so unangenehm gewesen, wenn Lavenda Ron einfach nur Schatz genannt hätte. Oder Hase. Oder Mausi. Oder Ronny.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Also da wirfst du jetzt sehr viel in einen Topf, wo ich auch sagen würde, ich glaube, ich bin einfach insgesamt nicht so der Typ für Kosenamen. Vielleicht ist das, vielleicht ist das das Problem bei mir. Nun gut, Harry bringt Hermine erstmal auf den neuesten Stand, was Draco und Snape betrifft. Da ist sie natürlich auch genau auf der Seite von allen anderen Leuten. Er sagt aber auch nochmal hier das mit Lupin alles und mit Greyback und fällt ihr dann wieder was ein und zwar, dass man Greyback doch schon mal gehört hätte und zwar, als man bei Borgen im Sommer war und dort Draco was gekauft haben wollte, beziehungsweise war das ja diese ganz komische Szene und dort wurde ihm dann ja auch mit Greyback gedroht. Und das ist natürlich ein weiterer Beweis für Harry, dass Draco auf jeden Fall jetzt ein Todesser sein muss, weil Greyback hat Beziehungen zu Voldemort. Da muss ja Draco auch Beziehungen zu Voldemort haben, weil sonst würde man ja nicht mit ihm drohen.
Mhm.
Klar.
Ja, das fügt sich für Harry alles zusammen. Hermine, ultra skeptisch, ne? Also sie ist da insgesamt nicht so Also allgemein finde ich sie. Ron war, glaube ich, was das betrifft, mehr auf Harrys Seite als Hermine so, oder? Bei Harrys Theorien.
Ich glaube, beide waren einfach genau gleich wenig auf Harrys Seite in diesen Punkten. Also das, ich hatte
ja... Ich meine jetzt, Ron in der Küche und Hermine jetzt. Ich glaube, dass Hermine da weniger noch von überzeugt ist als Ron. Der war ja auch ein bisschen unsicher, aber ich glaube, beide sind gleich.
Ich glaube, ja? Nur Ron hat mehr Probleme, das offen auszusprechen. Ich glaube, Rons leise Kritik in der Küche ist genauso viel wert wie Hermines Kritik jetzt hier. Weil beide sagen, naja, also das ist schon, also Snape wird da vielleicht einfach auch ein doppeltes Spiel gespielt haben. Die vertrauen ja in dem Sinne, also ich finde das eigentlich ganz schön, das was im letzten Kapitel, das haben wir leider nicht angesprochen, das ist mir nachher nochmal aufgefallen, aber Harry beharrt ja in dem Gespräch zu Lupin darauf, dass Snape böse ist. Und dann hat ja auch Lupin irgendwann die Realisierung, dass Harry einfach Snape hassen möchte, ne? Also dass das ja so ein weitergeführter Konflikt aus der Vergangenheit von anderen Leuten eigentlich jetzt hier ist, den natürlich auch Snape teilweise in die Beziehung zwischen Harry und Snape mit reingebracht hat.
Ich glaube, Snape möchte auch Harry hassen.
Genau, aber wahrscheinlich auch James und Sirius das einfach auch weitergegeben haben an Harry. Und ich glaube, Snape kann jetzt erstmal ganz, ganz viel tun, auch was irgendwie positiver ist, und Harry wird es trotzdem immer als negativ auffassen. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen Wahrheit drin, auf jeden Fall.
Ja, wobei ich immer noch denke, wenn, also James kann das ja nicht an Harry weitergegeben haben. Das ist zeitlich nicht möglich. Nee,
da ist es dann
möglich.
Eher andersrum, ne? Dass Snape dann eben diesen Streit mit auf Harry projiziert.
Also ich glaube,
gerade auch wenn die sich so ähnlich aus, wenn die so ähnlich.
Ja, ich glaube, wenn Snape Harry zumindest wie alle anderen behandelt hätte, dann würde Harry auch schon denken, ist jetzt nicht so ein geiler Typ, es ist so ein Lehrer, vor dem ich Angst habe und der mein ganzes Leben irgendwie dadurch beeinflusst, dass er jetzt einfach ein beschissener Lehrer ist. Aber ich glaube, dass ohne Snapes vorhandenen Hass, was hätte Harry da?
Ja.
Ich denke, das Grundproblem ist da gerade einfach Snape. Ja, aber klar, Harry will offensichtlich auch weiterhin schlecht von ihm denken, aber ich kann es ihm nicht verhübeln.
Ja.
Ja, Harry ist nicht so begeistert von dem Gespräch und erzählt dann Hermine aber auch noch von dieser Situation mit dem Minister. Und dann ist eigentlich so dieser Tag schon wieder beendet und man landet im nächsten Tag und da sind alle aufgeregt, alle SechstklässlerInnen, denn es gibt den Apparierkurs. Das scheint ja wirklich was ganz krass Besonderes zu sein. Und ich glaube immer noch, dass auch wenn viele das vielleicht lernen und vielleicht auch diesen Kurs bestanden haben, dann am Ende oder auch nicht, keine Ahnung, dass sie es einfach nicht tun.
Dass sie nicht apparieren?
Ich glaube, das ist so, ja. Also ich finde
so
alleine...
Unangenehm ist für den Körper,
ja,
oder weshalb?
Und auch vielleicht gefährlich, wenn du es dann doch mal falsch machst. Da haben wir ja auch schon Geschichten von gehört. Und dass sie, also, und dass noch weniger Leute dieses Seit-an-Seit-Apparieren vielleicht sogar machen. Weil ansonsten hätten das ja vielleicht viel mehr von den Kindern und Jugendlichen schon mal erlebt, wenn die Eltern das mit ihnen machen oder so.
Ach, stimmt,
also klar, die,
ja,
ganzen muggelgeborenen Kinder, woher sollen sie es kennen? Aber es gibt ja auch genug Kinder aus magischen Familien. Und ich glaube irgendwie, dass irgendwie doch ungewöhnlich ist, in der magischen Welt das zu machen.
Ja, ich glaube, wenn man mit dem Floh-Netzwerk auch reisen kann, dann ist das natürlich auch angenehmer, ne? Ja. Weil Harry sagt ja immer, ey, das ist super unangenehm.
Ja. Wobei mit Flohpulver reisen auch, aber du kannst ja auch an viele Orte gar nicht apparieren, weil die geschützt sind, oder?
Ja.
Aber andererseits kannst du ja auch nicht überall mit Flohpulver hin, also irgendwie.
Genau, vielleicht ist es einfach so eine Mischung, ne? Hauptsache, man muss nicht gehen oder irgendwie sich fortbewegen.
Und?
Was ich ja auch sympathisch finde. Ja. Ne?
Und dieser Kurs, der kostet 12 Galeonen. Und ich glaube, da kommt wieder dieses Mathe ist nicht so ihr Ding von der Autorin, weil 12 Galeonen ist auch richtig krass viel Geld. Oder nicht? Ja. Also, finde ich ein bisschen happig. Könnte man vielleicht auch so machen, weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht vergleichbar mit einer Führerscheinprüfung in der nicht magischen Welt.
Wahrscheinlich, ja. Mhm. Wahrscheinlich ist das dann die Parallele dazu.
Ja.
Aber das ist natürlich jetzt das Thema, über das alle Leute sprechen.
Klar.
Und vor allem, nachdem eben auch Ron erzählt hat, dass Harry ja schon mal operiert ist, mit Seite irgendwem? An Seite, mit mit einer Person. ab dem Moment ist ja auch wirklich alle Leute, die sind einfach nur noch bei Harry und wollen wissen, wie das denn ist. Und dann denke ich mir auch so, ja, also wie viel willst du denn dazu sagen? Also du kannst doch jetzt nicht einen Tag lang Fragen beantworten dazu. Das ist ja mega nervig. Und genau das ist es ja auch. Ne? Es ist einfach nur nervig. Und Harry hat dann auch Glück, dass am Abend er eben diesen Termin mit Dumbledore hat und deswegen irgendwann auch einfach gehen muss und sagt, hier, ich muss noch mal zur Bibliothek was zurückgeben. Tschüss. Und dann sind wir auch schon im Denkarium. Und dann geht's ja wirklich zu den Erinnerungen, bald schon, noch nicht direkt am Anfang, um die es sich dann vor allem in diesem Kapitel drehen wird.
Ja, genau, Dumbledore. Harry kommt in Dumbledores Büro an. Ich liebe das Büro. Ich finde das so geil mit diesen Porträts von den alten SchulleiterInnen und mit diesen ganzen Gerätschaften, die er da hat. Und auch wegen Dumbledore, mag den, soll ich sagen. Und Harry kommt dann da an und sagt dann auch, oder erzählt dann eben von seinen Weihnachtstagen. Und sie sprechen zuallererst über das Aufeinandertreffen mit Scrimgeour. Dann sagt Harry, ja, der war jetzt auch nicht so zufrieden mit mir. Und damit meint, ja, das ist manchmal so. Schade,
das,
ne?
Das kenne ich.
Ja, aber er sagt das irgendwie, finde ich, so sarkastisch. Also es ist irgendwie ganz lustig mit den beiden dann gerade. Und Harry muss dann ja auch lachen und sagt dann eben auch, dass er wollte, dass Harry so tut, als fände er das alles richtig, richtig großartig. Und Dumbledore erklärt dann ja, dass das ursprünglich Fudges Idee war, dass Harry ja sich da plötzlich auf seine Seite schlagen könnte und so, was ja total Banane ist. Und Harry sagt auch, also das kann er ja nicht ernsthaft geglaubt haben, nachdem, wie die mit mir umgegangen sind und auch nachdem die mir Umbridge da aufgehetzt haben. Und Dumbledore sagt dann auch, ja, das habe ich dem auch gesagt, aber die Idee hat es anscheinend überlebt, dass er gegangen ist. Und dann kommt eben auch raus, dass der Streit, der ja am Tagesprophet so beschrieben wurde oder angesprochen wurde, dass der darum ging, dass Dumbledore Harry eben vor Scrimgeour schützen wollte oder dass die ihn da irgendwie in irgendwas mit reinziehen und so. Und dann sagt Harry, er hat mir vorgeworfen, durch und durch Dumbledores Mann zu sein. Und dann sagt Dumbledore, wie unverschämt von ihm. Dann sagt Harry, ich habe ihm gesagt, dass es stimmt. Dann muss Dumbledore schlucken und hat Pipi in den Augen. Das ist der Geist der Weihnacht. Das finde ich ganz schön.
Ja, das ist natürlich eine rührende Szene. Und dann merkt man auch, okay, die Beziehung zwischen den beiden ist jetzt dann doch mehr als nur Schulleiter und Schüler. Ja. Und ich würde sagen, ab diesem Moment sehe ich es auch. Ab diesem Buch sehe ich es auch. In den Büchern davor habe ich es jetzt noch nicht so unbedingt immer gesehen gehabt. Aber jetzt, wo die auch mal miteinander Zeit verbringen, da sehe ich dann doch, okay, da ist dann doch eine andere Wertschätzung, eine andere Art der Beziehung. Ja. Das ist schon ein bisschen freundschaftlicher und wohlgesonnener. Oder nicht wohlgesonnen, es ist ein bisschen freundschaftlicher einfach als zu anderen SchülerInnen. Und deswegen würde ich das ab jetzt auch so mitgehen. Aber in den Büchern davor finde ich es immer noch nicht so richtig.
Dann wird es ja aber etwas ungemütlicher wieder, weil Harry dann ja auf Professor Snape zu sprechen kommt. Und Dumbledore reagiert erst noch freundlich und sagt, ja, ich habe das wahrgenommen, dass du mir das erzählt hast. Danke für dein Vertrauen. Brauchst du ja wirklich gar keine Gedanken drüber machen. Und Harry lässt da ja aber nicht los. Und er macht dann auch weiter. Und dann wird es ein bisschen unangenehm, weil er dann ja sagt, haben Sie verstanden, was ich Ihnen damit sagen wollte? Und Dumbledore so, ich bin schon ziemlich schlau. Ich habe das wirklich verstanden, was du mir hier gerade erzählt hast. Und es gibt dann so ein leichtes Hin und Her. Und Harry wird halt richtig sauer und kann Dumbledore einfach gar nicht verstehen. Er hakt dann ja sogar nochmal nach und sagt, also sie vertrauen dem wirklich immer noch. So nach dem Motto, das kann ja wohl nicht ihr Ernst sein, diesem Typen. Und da wird Dumbledore halt auch irgendwann strenger und sagt, ja, und ich hab diese Fragen alle schon mal beantwortet und meine Antworten haben sich nicht geändert. Also es ist sehr deutlich, dass er da wirklich gar nicht mehr drüber sprechen möchte. Und dann möchte Dumbledore ja wieder auf das eigentliche Thema hinleiten oder den eigentlichen Grund des Zusammentreffens. Und Harry ist offensichtlich wirklich gar nicht offen dafür. Und ich finde, Dumbledore hat so ein unglaubliches Talent, in den in wichtigen Momenten ja auch die richtigen Dinge zu sagen. Also, dass er Harry auch wirklich zu verstehen gibt und irgendwie auch wieder gefühlt mit dem Augenzwinkern, dass er weiß, dass die jetzt gerade da nicht zusammenkommen und dass das unter den besten Freunden auch mal vorkommen kann. Aber ja, dass man immer meint, das, was man selber sagt, ist richtig und ja auch dann korrekt. Ja, und dass da unter den besten Freunden sowas ja auch mal dann kommen kann und so. Und Harry muss dann ja auch darauf eingehen und es ist so ein bisschen notgedrungen, aber er sagt, naja, also ich denke jetzt nicht, dass das, was sie sagen, unwichtig ist. Und Dumbledore, ja, da hast du vollkommen recht. Und das sagt er wieder so munter. Also er schafft es irgendwie mal in einer Art, doch Situationen wieder aufzulockern. Ich finde das ziemlich cool. Ich wünschte, ich könnte das auch.
Ich habe mir auch nochmal Gedanken darüber gemacht, was denn jetzt Dracos Vorhaben sein könnte. Mhm. Und das, was ja mit Katie passiert ist, das ist ja im Grunde genommen so eine Art Mordanschlag gewesen. Und vielleicht ist es halt so, dass Draco versuchen soll, Dumbledore zu ermorden. Mhm. Und vielleicht ist er auch, also ist Dumbledore so gelassen, weil er vielleicht auch, also es wird ja auch noch mal im Vorhinein auf diese Hand eingegangen, die ja immer noch so verkohlt, vertrocknet, irgendwie tot aussieht. Und vielleicht ist es wirklich, dass Dumbledore einfach auf so eine lange Sicht im Sterben liegt und Draco den irgendwann umbringen soll, so von Voldemort aus. Und Snape und Dumbledore stecken dann halt schon unter einer Decke. Aber man muss halt gucken, dass es irgendwie so im richtigen Moment erst stattfindet. Dass so, wenn Dumbledore dann quasi schon im Sterben liegt, dass man dann erst Draco auf ihn loslassen kann, damit Snape auch sein Versprechen, seinen unbrechbaren Schwur nicht bricht, aber gleichzeitig dann irgendwie das nicht so viele Konsequenzen hat, wie es eigentlich hätte haben können, wenn das halt zu früh ist. Weil Harry ist ja gerade quasi in der Ausbildung, Tom Riddle kennenzulernen und die ist ja noch nicht abgeschlossen. Und auch sonst ist ja Dumbledore immer wieder irgendwie unterwegs und macht ja Dinge, wo wir ja auch noch nicht wissen, was da passiert eigentlich. Und ich glaube, wenn das alles soweit abgeschlossen ist und dann eben Dumbledore sowieso es nicht mehr weiter hinauszögern kann, dann muss man das vielleicht auch machen, auch vielleicht so ein bisschen, um Draco zu schützen, weil Draco hat ja anscheinend, also das ist ja so eine unlösbare Aufgabe im Grunde genommen, ist quasi so eine Strafe dafür, dass vielleicht der Vater das nicht so richtig gut gehandelt hat in den vergangenen Büchern und sich auch hat schnappen lassen und alles. Und vielleicht muss man, ist das dann halt quasi so diese ausgestreckte Hand von Dumbledore, dass er auch Draco helfen möchte, weil wir erfahren ja die ganze Zeit, dass Draco eigentlich, dass Dumbledore ist, ganzes Wesen ja eigentlich auf Vergeben und Vertrauen basiert. Und vielleicht versucht er ja auch so Draco noch irgendwie auf die gute Seite zu holen. Und da muss er, vielleicht ist das so der Weg, wie er da das anpacken möchte. Mhm.
Das kann sein, das ist auf jeden Fall eine krasse Theorie.
Ja, dann kommen wir auch weiter zum Denkarium.
Ja.
Wir springen da eigentlich recht schnell rein, beziehungsweise es wird dann nochmal so ein bisschen über Toms Zeit zwischen der letzten Erinnerung und der heutigen gegeben. Und da kommt halt raus, dass Tom von Anfang an recht unauffällig in seinem Wesen war. Also er war jetzt nicht irgendwie besonders bösartig und alle Leute haben es mitbekommen, sondern er hat sich schon recht schlau angestellt. Und
sehr
Dumbledore
charmant.
Und Dumbledore glaubt halt auch, dass Tom sich so ein bisschen dafür geschämt hat, dass er Dumbledore sein wahres Ich irgendwie gezeigt hat und dass er deswegen besonders vorsichtig im Umgang mit Dumbledore war. Und sonst hat er dann immer sehr gut die anderen LehrerInnen um Finger wickeln können. Und gleichzeitig hat er dann aber auch so eine Aura um sich aufbauen können, die sehr anziehend für viele andere Leute waren. Und da kommt dann ja schon raus, dass sich so eine Art Todesser in den Kreis um ihn schon gebildet hat, so eine Gefolgschaft, die halt wirklich auch wild zusammengewürfelt waren. So andere Leute, die zum Beispiel ja, nicht ganz so helle waren, dafür aber gute Muskeln hatten. Und ja, und da konnte er dann nach und nach.
Die Schutzsuchenden.
Genau. Mhm. Nach und nach dann immer mehr Leute um sich scharren. Und der war dann so eine Art kleiner Star.
Ja, und Dumbledore sagt, also er muss sehr, sehr vorsichtig immer vorgegangen sein. Es gab schon komische Vorkommnisse in der Zeit und auch etwas ganz Schlimmes. Wir wissen ja, dass dass Myrte ja gestorben ist, aber dass ihm einfach nie irgendwas, also es deutete nie irgendwas auf ihn hin. So, also ich denke, ja. Dumbledore hat das schon irgendwie vermuten können. So.
Aber ohne Beweise, vielleicht, schwierig.
Genau.
Ne?
Ja.
Und, ist ja auch weil da ja auch es quasi um Hagrid geht, ne? Ich finde es krass, dass man nie irgendwie, also dass auch ein Dumbledore nicht irgendwann gesagt hätte, ey Hagrid, wir machen das nochmal, wir versuchen es nochmal mit dem Zauber, ich gebe dir ein bisschen Unterricht. Weil ich finde, das wäre so schlau gewesen. Wir haben ja schon, wir haben ja bei diesem Kapitel, wo Hagrid zusammen mit Madame Maxime zu den Riesen gegangen ist, haben wir ja schon gesehen, okay, so Riesen, die sind halt gegen so Zauber ziemlich resistent. Also man muss da sehr gut zielen. Und deswegen wäre es ja eigentlich ein leichter, also wäre Hagrid ja so eine krasse Urgewalt eigentlich, so als Halbriese, Halbzauberer. Und wenn der so ein bisschen die Magie beherrschen könnte, so gerade so im kämpferischen Sinne, dann wer will den denn stoppen? Das ist ja ultra schwierig. Ja, deswegen finde ich so vertane Chance.
War natürlich in dem Ausmaß so noch nicht absehbar, ne?
Naja, aber im ersten Krieg von Voldemort.
Ach so, ja, du meinst, dass er das dann hätte machen können. Ja, ich könnte, ja.
Und danach gab es ja wieder Zeit, ne, irgendwie so die 11 Jahre, wo Harry nicht auf der Schule war, wo ja auch Dumbledore immer gesagt hat, naja, also ich war mir sicher, dass er irgendwann mal wieder zurückkommen könnte. Mhm. Ich meine, da hätte man ja auch schon so Vorkehrungen treffen können und Hagrid war ja auf jeden Fall im Dunstkreis von Dumbledore in der Zeit.
Ja, ich glaube nicht, dass Hagrid, das ist so nur so ein Bauchgefühl, dass er der Begabteste überhaupt im Bereich Magie war und ich könnte mir vorstellen, dass der Aufwand, ihm da Dinge beizubringen, vielleicht einfach nicht dem Nutzen ordentlich gegenüberstand. So, dass andere Dinge einfach dann in dem Moment wichtiger waren, könnte ich mir vorstellen.
Ist natürlich sehr schade. Naja.
Ja, ich weiß. Ich hätte es auch cool gefunden, wenn er richtig cooler Zauberer so gewesen wäre, aber es ist halt, ja, so, sollte so wohl nicht sein. Ich finde das sehr gut beschrieben. Also Dumbledore führt das ja weiter aus, dass er natürlich Erinnerungen sammeln wollte, auch aus der Zeit, aus dieser Schulzeit. Und dass aber eigentlich niemand, der ihn gut gekannt hat, bereit war, Erinnerungen da preiszugeben. Ich meine, viele sind ja auch sicherlich so eher in Richtung Todesser dann gewandelt. Und dass auch viele Leute einfach richtig Angst haben und so, dass es deswegen sehr, sehr schwer war, aus dieser Zeit Erinnerungen zu finden. Und er kann das deswegen auch nur so grob konstruieren, wie die Zeit von Tom Riddle in Hogwarts eben war und wie er das wohl rausgefunden hat, woher er abstammt. Also er muss ja erstmal nach dem Namen seiner Mutter gesucht. Er hat nach seinem eigenen Nachnamen gesucht, so, und hat dann halt rausgefunden, tja, also so jemanden gab's halt irgendwie nicht und hatte dann ja nur Warlost als Anhaltspunkt, wonach er hätte suchen können. Und dann muss, also man weiß es nicht, wann er es rausgefunden hat. Vielleicht hat er am ersten Abend schon irgendwie eine Vermutung gehabt, weil er ja Parsel spricht. Vielleicht hat er da schon rausgefunden, dass Salazar Slytherin eben auch ein Parselmund war und so. Und ja, keine Ahnung, wann er es rausgefunden hat, aber mit 16 wusste er offensichtlich Bescheid, dass die Familie seiner Mutter die magische Seite war. Und dann steigen wir ja eigentlich ziemlich direkt jetzt in die Erinnerung ein, ne? Ja,
genau.
Und landen bei Morphins Erinnerung. Und wir sind wieder in dieser Hütte, in der wir schon mal waren, als es Morphin und Mirrop und Warlost ging. Und diese Hütte ist nicht wiederzuerkennen, also sie ist noch schlimmer, als sie damals schon war. Morphin haust dort, er lebt dort nicht. Und dann taucht plötzlich in diesem Raum ein sehr gut aussehender, dunkelhaariger, blasser, junger Mann auf, ein Teenager, und das ist Voldemort oder Tom Riddle. Und sobald Morphin ihn erblickt, schreit er, du. Er hat offensichtlich das Gefühl, er erkennt ihn, obwohl das ja nicht er kann ihn ja nicht erkennen. Und dann sagt Riddle oder spricht Riddle auf Parsel halt zu ihm. Und dann ist Morphin halt total irritiert. Und Riddle fragt ihn erstmal, wo ist Warlos? Und dann erfährt er, dass er schon vor ein paar Jahren gestorben ist und dass das jetzt eben der Sohn ist, also sein Onkel. Und dann sagt, also Morphin plappert ja auch irgendwie, also man merkt wirklich, dass der wirr ist. Und dann sagt er, hier, ich dachte, du bist dieser Muggel, du siehst genauso aus wie der. Hier dieser Muggel, in den meine Schwester so verknallt war und der müsste jetzt aber älter sein, also das kann ja nicht. Und der lebt hier in dem großen Haus da im Dorf gegenüber und der hat die sitzen lassen, ne? Also die ist mit ihm durchgebrannt, aber er hat sie am Ende sitzen lassen und hat sie verleugnet und so. Und dann ist auch noch das Medaillon von Slytherin weg, also der, ja, spricht ja, alles
alle
aus.
Alle wichtigen Sachen werden nochmal kurz aufgewärmt, damit auch Tom Riddle alles schnell weiß. Und dann lässt ja auch die Erinnerung sehr schnell weg. Mhm. Man ist dann da raus und dann redet ja Dumbledore dann davon, was dann danach so passiert ist alles, weil das ist dann auch die Nacht, in der die ganze Familie Riddle eigentlich gestorben ist oder ermordet wurde von Tom, aber dieser Mord wurde dann quasi Morphin in die Schuhe geschoben, was natürlich auch ein leichtes ist, dadurch, dass er einfach diese Nähe zu den Riddles hatte, dass er da einfach räumlich sehr nahe ist, dass er auch schon ja wegen Verbrechen gegen die Riddles in Azkaban einsaß, ist natürlich dann auch eine schnelle Spur und anscheinend hat er ja auch ein Geständnis abgegeben und der Zauberstab hat ja auch die Zauber aufgeführt, die dafür nötig waren und deswegen hat man da dann auch einfach sehr schnell gesagt, okay, ja, dann war es halt, liegt ja alles sehr auf der Hand. Das Ding war halt, dass der Ring dann weg war von Morphin und das, ja, hat vielleicht auch Dumbledore vor allem stutzig gemacht.
Mhm. Ja, und Dumbledore hat dann ja Morphin gefunden und auch die Erlaubnis bekommen, mit ihm zu sprechen, hat dann diese verlorene Erinnerung sozusagen mit Legally Mantic zum Vorschein gebracht, hat das auch noch versucht, Morphin zu rehabilitieren, aber er ist dann verstorben, noch bevor da irgendwas ausgerichtet werden konnte. Ja, das, also ihm wurde offensichtlich dieser Dreifachmord untergeschoben.
Mhm.
Und dann kommen wir direkt in die zweite
Betrübte.
Erinnerung.
Ja, ja, betrübte Erinnerung. Mhm. Wo man dann ja im Slug Club ist, ne?
Mhm. Und Horace Slughorn ist offensichtlich noch deutlich jünger. Er hat da keine Glatze, er hat ein Strohdach auf dem Kopf. Also sehr blonde Haare. Und einen, ich glaube, rotblonden Schnauzbart. Mhm. Ja.
Und ich habe ja auch so sehr strohiges Haar, übrigens. Mhm. Scheiße.
Echt?
Ja.
Also, fühlst du da mit, oder? Wie soll ich das?
Achso, nee, ich hab jetzt keinen Haarausfall. Also, so ist nicht.
Nein, nein, aber.
Aber, nee, aber ich habe so sehr strohiges Haar und das ist. Also, was ganz interessant ist, ist, dass ich so Frisuren ohne Gel machen kann, wo andere Leute Gel bräuchten. Aber das ist auch so sehr dick und so. Und es wird mir sehr schnell sehr warm auf dem Kopf.
Ah, okay, ja. Ich glaube, er trägt eine andere Frisur als du.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, er ist da, also insgesamt einfach noch was jünger, aber ja, er sieht halt schon so aus wie Slughorn im Prinzip. Und ist da sehr fröhlich, hat ein Glas Wein, hat seine kandierten Ananas und sitzt da in Gesellschaft mehrerer Jungen. Und scheint eine gemütliche, ausgelassene Stimmung zu sein. Und dann
aber ist da nicht auch Bellatrix dabei?
Nee.
Nicht?
Mhm.
Weil nachher habe ich ja von Lestrange gesprochen und ich war dann fest davon ausgegangen, dass das Bellatrix war.
Nee, die ist ja auch, die ist zu jung auch dafür. Und,
ja, weil das ist nämlich ein anderer Punkt. Ich dachte, okay, da laufen nur Rentner rum bei den Todessern.
Nee, also wir hören ja auch den Namen Avery zum Beispiel. Und,
ja,
ist den
das
gibt's
nicht
ja,
der?
Das dürften die Nachfahren sein. Entweder die,
okay, wow.
Die Enkel oder die Kinder. Ja, ja.
Ja, ich dachte, das wäre so eine Rentnervereinigung, die Todesser.
Nee.
Es gibt noch Treuepunkte dazu, aber nee.
Nee, tatsächlich ist das anscheinend so ein Familiending, cool, ne? Ja, dann ergreift ein immer noch junger, sehr gut aussehender Tom Riddle das Wort und hat natürlich wieder so Hintergrundinformationen mit Professor Mary Thought, der ja anscheinend in Ruhestand geht und so. Und ach, da wird dann so ein bisschen so rumgeschäkert. Ne? Also Horace Slughorn und Tom Riddle scheinen ja auch irgendwie ein gutes Verhältnis zueinander zu haben. Was ich so gruselig finde, also Harry denkt ja dann gerade darüber nach, dass er da ja schon seine Familie umgebracht haben muss.
Genau, aber weil der Ring an der Hand ist.
Ne? Genau, aber er wird ja vermutlich auch Myrte schon umgebracht haben. Also er hat ja mindestens schon 4 Morde begangen. Das finde ich schon. Also klar, sie ist gestorben durch die Basilisken. Aber ja, genau, ja. Aber nee, das so entspannt zu sitzen.
Erschreckend.
Ja, total, richtig gruselig, ey. Und man merkt einfach, dass er so... Er ist schon der Star auch in der Runde. Ne? Die anderen biedern sich da auch gefühlt an und finden das schon alles ganz toll. Und auch das Slughorn sagt, oh, wo haben sie denn schon wieder diese Informationen her und so. Also ist schon ja sehr, sehr, sehr auffällig. Und dann passiert was Komisches und es wird alles irgendwie so verschwommen und neblig. Und dann hört Harry, wie Slughorn sagt, sie werden auf die schiefe Bahn geraten, Junge, denken Sie an meine Worte. Harry ist total irritiert, alles lichtet sich ja wieder, aber ansonsten, also es scheint ja niemand innerhalb dieser Erinnerung irritiert zu sein. Und dann schickt Slughorn die Jungs halt auch alle weg, erinnert nochmal an die Aufsätze, sonst gibt es nämlich Nachsitzen. Und als letzter bleibt eben Tom Riddle zurück und der stellt seinem Lehrer eine Frage und zwar, was Horcruxe sind. Und dann kommt wieder so ein Nebel und alles ist irgendwie komisch und dann hört man Slughorns Stimme, die sagt, ich weiß nichts über Horcruxe und wenn, würde ich es ihnen nicht sagen und nun sofort raus hier und wehe, sie erwähnen sie noch einmal. Und das war die Erinnerung.
Ist natürlich ein gutes Anzeichen dafür, dass Slughorn auf jeden Fall weiß, was Horcruxe sind, weil wenn er sagt, und wenn, dann würde es ihnen nicht sagen, bedeutet ja schon, dass es irgendwie was ist, was man nicht unbedingt jedem erzählt. Ist das eigentlich dieses Symbol, was mit Harry, wenn man ja einfach mit offenen Augen durch die Gegend läuft, dann gibt es ja bei Harry Potter Fans dann dieses Dreieck mit dem Kreis und mit der Linie drin. Irgendwie dieses Harry Potter Symbol. Bisher ist das ja noch nirgends aufgekommen. Ist das dann das Symbol für so Horcruxe?
Kann ich dir nicht sagen.
Okay.
Vielleicht ja, vielleicht nein.
Werden wir mal abwarten.
Ja.
Aber ich habe keine Ahnung, was Horcruxe sind. Das wird wahrscheinlich eine deiner Fragen gewesen sein, die jetzt noch in Folge gekommen wären. Man hat ja auch noch so wenig Material, womit man da eben arbeiten kann.
Ja.
Es liegt natürlich nahe, dass es irgendwie etwas Schwarzmagisches sein wird. Etwas vielleicht auch Verbotenes. Etwas Böses. Und vielleicht wird dadurch eben die Macht von Voldemort eben gestärkt. Könnte natürlich auch sein, weil wir ja schon so viel in Richtung Voldemort möchte gerne unsterblich sein gehen oder gegangen sind, dass das eher so in diese Richtung schlägt, dass er das Leben austricksen möchte und eben nicht so schwach wie seine Mutter einfach dahin siechen wird, sondern dass er für immer leben wird.
Nichts Genaues weiß man nicht. Kann sein ja, kann sein nein.
Ja.
Und Harry ist super irritiert und fragt, was war denn jetzt hier los? Und Dumbledore sagt, ja, da hat sich jemand wohl an seine Erinnerungen zu schaffen gemacht. Und also Slughorn hat seine eigenen Erinnerungen eben manipuliert.
Bisschen After Effects, ne?
Drauf, ja, genau.
Aber ohne Tutorial, einfach mal so auf gut Glück. Und man sieht's halt, ne?
Und Dumbledore sagt, er wird sich wohl dafür schämen, was er da erzählt hat und hat deswegen eben versucht, diese Erinnerung zu bearbeiten. Und darunter liegt aber die richtige Erinnerung. Und jetzt kriegt Harry eine Hausaufgabe auf, dass er diese Erinnerung beschaffen soll. Und dann sagt Harry, ja, aber können Sie das nicht viel besser so mit Magie? Also Sie sind ja schon besser auch im Zaubern als ich. Und Dumbledore sagt, weil Horace Slughorn ist auch wohl begabt und es wäre irgendwie uncool. Und vielleicht schaffst du das ja.
Ja, ist schon perfide auch von Dumbledore, weil man jetzt irgendwie das Gefühl hat, Slughorn ist eigentlich nur in Hogwarts für diesen Moment. Also alles andere, was Slughorn vielleicht mitbringt, also dass er zum Beispiel Zaubertranklehrer ist, ist zwar schön und gut, aber das interessiert hier gerade gar nicht. Also man hat das Gefühl, Dumbledore hat Slughorn und auch Harry einfach nur dafür benutzt, um diese Erinnerung jetzt zu bekommen. Und das halt seit Anbeginn des Buches. Und ich finde das schon, also, ja, finde ich schon ein bisschen hart. Halt,
also ich glaube, ich muss eben überlegen, nicht, dass ich irgendwas sage, was auf irgendwas hindeuten kann, aber ich glaube nicht.
Ja, wenn nicht, ist auch okay.
Ne, warte. Ich glaube nicht, dass, ich glaube, dass diese Erinnerung erst aufkam, als Slughorn schon im Schloss war und vorher konnte Dumbledore nicht wissen, dass die existiert. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas, dass er das irgendwie vielleicht in einem Gespräch irgendwie bemerkt hat, weil beide gemeinsam ja, also zur selben Zeit ja auch Tom Riddle unterrichtet haben in der Schule und Slughorn deswegen Voldemort ja auch als Schüler kennt. Das ist ja klar. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das der Grund war, ihn zwingend an die Schule zu holen, sondern dass das aus den Gründen war, hier ist ein super Zaubertrankmeister, ein guter Lehrer, ist vielleicht ganz gut, den an der Schule zu haben, auch um ihn auch zu schützen. Die sind ja auch offensichtlich befreundet, die beiden, also Dumbledore und Slughorn. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Erinnerung nicht der Grund war, dass das jetzt aber ganz schön praktisch ist. Also vielleicht doch, dass auch ein Grund ist, ihn an die Schule zu holen, weil er Tom Riddle eben ja auch gekannt hat und das natürlich auch hilfreich ist. Aber ich glaube, also er konnte ja von dieser Erinnerung speziell nichts wissen vorher. Weißt du, wie ich das meine?
Also ich hätte jetzt so gedacht, dass diese Erinnerung schon recht lange in Dumbledores Besitz ist. Oh, dass vielleicht das auch der Grund ist, weswegen Slughorn irgendwann aus der Schule gegangen ist und dadurch dann auch Snape die Rolle bekommen hätte. Das wäre jetzt so mein Gedanke gewesen.
Ich glaube, der ist einfach in Rente gegangen, wenn ich das so richtig
weil zum Beispiel die Erinnerung von Morfin, die hat ja auch Dumbledore schon eine recht lange Zeit eigentlich. Mhm. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt, wo Dumbledore sich aufgemacht hat, um die Erinnerung über Tom Riddle und Tom Riddles Leben zu bekommen, dass er dann eben alle Leute gefragt hätte, die im Kreis ständen und da wäre dann auch so ein Slughorn dabei gewesen. Und seitdem ist dann die Beziehung so ein bisschen vorbelastet, aber trotzdem auch dadurch, dass jetzt so ein bisschen Zeit da drüber hinweggegangen ist, sind die dann wieder so ein bisschen cooler miteinander, weil man eben das so ein bisschen vergessen hat, dass vielleicht Dumbledore mit Magie, mit Veritas Serum oder so sich an die Erinnerung gekommen ist.
Ich glaube, dass er ist auch gar nicht so krass lange ist.
Okay.
Glaube ich. Ah, das ist alles. Ja, kann.
Ja, man müsste halt wissen, wann Morfin gestorben ist, ne?
Das weiß man nicht. Also ich habe extra auch nochmal bei ihm, also ich habe insgesamt was zu ihm raussuchen wollen, aber wenig Infos allgemein.
Okay.
Ja. Ja. Harry hat jetzt, glaube ich, nicht so ganz das Gefühl, dass er dieser Aufgabe gewachsen ist. Und das sieht ja zum Beispiel auch Phineas Nicholas genauso. Aber mal sehen, was passiert, ne? Also Dumbledore scheint er ja schon drauf zu vertrauen. Ja.
Ja.
Und das ist halt das Kapitel, und das ist ja wieder kein Kapitel, was so krass viel an sich an Inhalt hergibt. Das ist halt wieder so ein Rätselkapitel im Prinzip.
Genau,
ne?
So ein Rätselkapitel, das wahrscheinlich erst in, sagen wir mal, 10 Kapiteln ein bisschen interessanter wird. Da muss man sich eigentlich nochmal irgendwann zurückbesinnen auf alle Erinnerungen und da dann die Puzzlestücke zusammenfügen.
Ja. Mal sehen.
Mal sehen. Was sagen denn die Fragen und Anmerkungen zu diesem Kapitel?
Moment. Ja, Felix möchte natürlich wissen, was du denkst, wie Harry an diese Erinnerung kommt.
Ja, wahrscheinlich muss er das Spiel jetzt ein bisschen mitspielen mit dem Slug Club und sich so in die Gunst von Slughorn irgendwie bringen. Vielleicht auch mit einer kandierten Ananas oder so. Aber vielleicht ruft das dann auch zu viele Erinnerungen an Tom Riddle wach. Ich finde es übrigens auch bezeichnend, dass Slughorn aus diesem Slug Club da nichts gelernt hat, weil anscheinend hat das ja mit Tom Riddle nicht so gut geklappt eigentlich, ne? Also eigentlich müsste man sagen, naja, Horace,
ach, ein Fehltritt, komm schon.
war nicht so richtig dolle, ne, die Idee. Und dann nochmal 40 Jahre oder so weitermachen, auf die gleiche Art und Weise. Hm. Ob das jetzt so das Schlauste ist,
na, jeder weiß. Kann mal falsch liegen, Stefan.
Ja, manchmal aber dann muss man halt daraus lernen auch, ne? Und das,
ja, ist jetzt noch vorsichtiger jetzt bei der Auswahl. Sieht man doch, dass er bei manchen Leuten nicht so genau
weiß,
ob er jetzt.
Draco ist ja nicht
jetzt
dabei.
Das zum stimmt. Beispiel.
Fair.
Ja.
Fairer Punkt.
Donsen fragt, wie sieht wohl eine Erinnerung aus, wenn man betrunken war und einen Filmriss hatte? Ich denke so wie die erste.
Aber kann man nicht, ist nicht unterbewusst trotzdem auch bei einem Filmriss relativ, ich weiß es nicht.
Boah, wahrscheinlich wohl, ne? Ja, vielleicht ist die so auch so verborgen dann oder so. Aber ja. Ansonsten verschwommen. Außer man hat nur noch man hat ein Auge zugekniffen, um dann mit dem anderen wieder ordentlich fixieren zu können.
Mhm.
Ja. Mara möchte wissen, würdet ihr am Apparierkurs teilnehmen wollen?
Ja, klar. Das ist ja auch so ein Skill, den man vielleicht immer halt anwenden kann. Und selbst wenn man ihn nicht regelmäßig nutzt, weil er irgendwie für was unangenehm ist, ist es ja einfach eine Möglichkeit auch aus einer brenzligen Situation. Und wir sind ja in diesem Buch zumindest kurz vor einem Krieg, einfach zu fliehen. Deswegen ist das schon ganz praktisch.
Mhm. Wenn ich meinen magischen Fähigkeiten trauen würde, würde ich es machen. Wenn ich nur ein Ticken unsicher wäre, würde ich denken, weiß ich jetzt nicht. Ist es mir das wert? Weiß ich nicht so genau. Also ich bin noch unsicher. Also an sich können wollen auf jeden Fall mir zutrauen, das ist die Frage.
Kein Freund vom Splintern.
Ja, fände ich nicht so geil irgendwie. Also kommt vielleicht auch drauf an, in welchem Ausmaß, aber na. Sebi fragt, gäbe es nicht bessere und weniger auffällige Wege, eine Erinnerung zu trüben als Nebel? Ich würde sagen, bestimmt. Ich würde aber auch sagen, dass das ziemlich schwer ist, könnte ich mir vorstellen. Vor allem bei sich selbst.
Da braucht man erstmal einen VHS-Kurs oder so, dass man das dann lernt und dann ein bisschen Abendschule und dann.
Ja.
Ne, aber ich glaube, so für den normalen Zauberer weiß man, glaube ich, also weiß ich jetzt nicht, ob das irgendjemand gut kann, bis auf Dumbledore, Voldemort und noch so ein paar andere Spezialisten.
Im Prinzip ist es ja wie so ein Gedächtniszauber, wo du das Gedächtnis veränderst, ja, aber du musst es ja bei dir selbst machen. Und wie willst du das machen? Ich stelle mir den Prozess ziemlich schwer vor, deswegen ist das wahrscheinlich schon eine gar nicht so unbeeindruckende Leistung, dass er das so überhaupt geschafft hat.
Ja.
Ja, ja, das waren die Fragen und Anmerkungen. Top und Flop.
Mhm. Ich habe jetzt bei Flop Dumbledore genommen, weil ich bin halt davon ausgegangen, dass dass diese Erinnerung eben schon sehr lange in dem Besitz ist und er jetzt Slughorn eben nur dafür quasi an die Schule zurückgeholt hat und auch Harry von Anfang an klar war, dass er Harry benutzen wird, um an die Erinnerung zu kommen. Und ich finde das schon auch sehr perfide. Deswegen habe ich Dumbledore genommen.
Mhm. Ich habe Voldemort genommen, weil ich es irgendwie doof finde, dass er Menschen umbringt.
Ja.
Ja,
ist auch ein fairer
Punkt. Ja. Und bei Top habe ich Dumbledore genommen.
Ja, ich finde Top sehr schwierig. Warum hast du Dumbledore genommen?
Finde ihn gut, so allgemein. Ich finde es gut, dass er so schlau ist. Mhm. Und auf der richtigen Seite steht. Ich finde seinen Umgang mit Harry gut. Finde ihn gut.
Ja, also mir fällt es wirklich sehr schwierig. Ich würde jetzt einfach Harry sagen, weil er
Harry ist. Ja.
Weil er auch ein bisschen Screentime hatte. Ja. Also so, und so eine Ginny oder so eine Hermine, die waren zwar auch anwesend, aber
wenig, ne? Ja. Und da hatten die starke Momente auch wenig.
Ja.
Waren halt auch da, war auch sehr neutral. Da hatte Harry wenigstens noch so ein bisschen mehr Zeit, ne?
Ja. Mhm.
Ja.
Aber es ist ein bisschen schwierig in diesem Kapitel.
Das nächste Kapitel heißt Geburtstagsüberraschung.
Ja. Ist natürlich jetzt die Frage, wir haben zwar so ein bisschen erfahren in diesem Kapitel ja auch, dass Ron Geburtstag hat im März, aber das wäre jetzt ein sehr großer Sprung.
Mhm.
Hermine, weiß man gar nicht, wann die Geburtstag hat, oder?
Doch, ist die nicht sogar die älteste?
Naja, aber es geht ja um den Monat vor allem.
Ja, aber dann hätte sie ja noch, Moment. 19. September.
Ja, ist auch ein bisschen spät, ne?
Mhm.
Also es muss dann wahrscheinlich entweder Ron sein oder jemand anderes, der Geburtstag hat.
Mhm.
Aber man weiß ja auch nie, wie groß so ein Zeitsprung dann wirklich passiert von Kapitel zu Kapitel. Aber wenn es Ron ist, dann sind wir mal gespannt, was er da vielleicht zum Geburtstag bekommt. Und dann könnte er ja vielleicht schon die Prüfung bald. Nee, die Prüfung ist ja erst später, oder? Aber vielleicht geht es ums Apparieren generell. Ja, mal sehen.
Mal sehen. Nun gut. Ja, ich würde sagen, das war's dann jetzt. Hört uns gerne weiterhin zu, zum Beispiel nächste Woche, wenn wir das Kapitel Geburtstagsüberraschungen besprechen.
So sieht's aus. Bleibt Patrick.